Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Heute wieder mit einem besonderen Special, nämlich einen Vortrag, den ich kürzlich halten durfte beim Sozialrechtsverband im Bundessozialgericht in Kassel. Da fand eine Tagung statt dieses Verbandes, der sich mit den neuen Instrumenten im Sozialrecht beschäftigte. Kooperationsplänen und Vereinbarungen, die mehr und mehr Räume für Gesprächsprozesse zwischen der Verwaltung, Sozialträgern und den Klienten, sozialen Leistungsempfängern organisiert werden, Klammer auf müssen, Klammer zu, und die eine besondere Herausforderung darstellen. Und ich durfte dort zum Abschluss der zweitägigen Tagung sprechen und das besondere Prozessverständnis von Prozessberatungen, von Coaching und Mediation darlegen und mit der Perspektive der Sozialrechtlerinnen vor Ort ins Gespräch kommen. Und nun geht die Aufzeichnung des Vortrags los. Und auf YouTube könnt ihr das Ganze mit den entsprechenden Folien unterlegt auch sehen. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen. Als ich die Anfrage bekommen habe zur Kommunikation oder was wir so in Mediation oder Prozessverständnis verstehen zu sprechen, dachte ich mir schon, okay, da holt mich jetzt meine Doktorarbeit wieder ein, die ich 2011 dann abgegeben hatte und dann eigentlich so aus dem Blick verloren habe, dieses Thema, weil ich dann einfach tatsächlich als Mediator und wie das so heißt, Business Coach, Supervisor, arbeite, also eher so wirklich im Kommunikationsprozess mit den Beteiligten. Und das mich eine ganze, wirklich ein paar Jahre auch private Umschulung gekostet hat, aus diesem Rechtsverständnis so ein bisschen raus oder zumindest woanders hinzukommen. Ich will das auch gleich darlegen. Aber umso mehr bin ich wirklich heute froh, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen und unser Verständnis, ich sage jetzt mal uns so als Prozessberater, darzulegen und zu schauen und ins Gespräch zu kommen, was das mit einer juristischen Brille zu tun hat. Daher, ich habe es in Anführungsstrichen geschrieben, weil als Juristen haben Sie natürlich von Prozessen Ahnung. Und da ist schon eine Doppeldeutigkeit in den Begriffen, die sich wahrscheinlich auch durch den Vortrag noch ein bisschen durchziehen wird. Und dass wir darauf achten, immer zu gucken, was ist damit gemeint. Ja, ich werde dazu einen Blick haben. Das hat ausgiebig Herr Rudnick vorgestellt. Vielen Dank. Da ist auch noch mal so ein bisschen mein Leben so jetzt so vorbeigezogen. Und als ich in den 90ern tatsächlich in Grünau da mit der damaligen rechten Szene gearbeitet habe, dann verbirgt sich dahinter vor allen Dingen Fußballspielen. War damals noch so. Das war eine andere Zeit. Was draus geworden ist, haben wir heute teilweise. Kurze Übersicht. Also zunächst werde ich Ihnen so ein bisschen was ganz kurz nur darlegen. Ich habe mich mit den Plänen und Vereinbarungen so im Zuge der Vorbereitung rudimentär beschäftigt. Und Sie haben das jetzt zwei Tage. Ich habe das nur noch mal kurz zusammengefasst für mich, damit ich weiß, was in Grundzügen da jetzt im Recht geschehen ist und werde aber nicht darüber sprechen, sondern über das, was wir in so einen Gesprächen, in Mediationsgesprächen, wo wir es einfach mit viel Freiwilligkeit zu tun haben, in Anführungsstrichen Freiwilligkeit, darlegen. Ich will Ihnen Grundzüge und Ansätze von Beratungsgesprächen auf dieser Grundlage von Hilfe zur Selbsthilfe, dieses Schlagwort kennen Sie alle, versuchen darzulegen, um letztlich eine Idee zu vermitteln, was so ein Prozessverständnis bedeutet. Also was mache ich, wenn der Klient, der Mediant, der Coachee oder wie man ihn auch immer bezeichnet, ins Zimmer gekommen ist und wir haben guten Tag gesagt. Was geschieht dann? Vor uns kam kurz aus der Praxis so, ne, da gibt es ein Protokoll, da wird vielleicht eine Checkliste abgearbeitet und dann ist gut. Ganz so ist es natürlich nicht. Aber dahin kann es kommen. Man kann das so rudimentär machen. Also das werde ich darlegen. Und am Ende noch so ein paar Konzepte, je nachdem wie viel Zeit es ist, Konzepte, Ideen, also wie wir herangehen als Mediatoren, um Einfluss auszuüben. In der Mediation wird das ganz besonders deutlich, die Herausforderung. Da sind zwei Konfliktparteien, die wollen ihren Konflikt bearbeiten und sind bereit, einen Dritten dabei sein zu lassen, der aber im Prinzip keine Lösung bringen soll. Manche sind sogar dafür bereit, Geld zu zahlen. Und das ist schon merkwürdig. Das ist schon eine sehr, aus einer gewissen Perspektive, irritierende Vorstellung. Aber tatsächlich geht damit eine Dynamik los, die disziplinierend wirkt auf Konfliktparteien. Nicht nur in Familienmediation, auch in Organisationsmediation, also mit Arbeitnehmern, Arbeitgebern. Und so ein paar dieser Konzepte oder Modelle oder Denkschemata, die wir da nutzen, werde ich Ihnen mit vorstellen. Gut, Also Pläne, Vereinbarungen, ich habe es für mich gemacht, ich werde das nicht weiter ausführen, aber da ist mir erst deutlich geworden, was ich alles im Recht getan habe. Das ist das, was Sie letztlich die 2 Tage gemacht haben. Den Schwerpunkt werde ich so auf diese bilateralen Gespräche legen. Also was passiert mit jemandem, der irgendwie in einer Coaching-Situation also ein Gespräch führt, bei dem er davon ausgehen kann, dass der andere etwas erreichen will, eine Veränderung oder ein Ziel erreichen will, das dem manchmal auch noch nicht selber klar ist. Wir können aber das Prozessverständnis auch aus der Mediation heranziehen, wenn der Mediator 2 Konfliktparteien vor sich hat, die sagen, das ist die Situation in der Mediation, wir wollen unseren Konflikt lösen und sich dann aber anders benehmen. Nämlich so, dass der eine was machen soll und der andere ihn dazu irgendwie überredet, überzeugt oder was auch immer. Diese Situation können wir auch mit heranziehen. Ja, also meine Erfahrungswerte mit dem Rechtsgebiet, das die haben, ist, Herr Rudnick hat das angedeutet, also als Sozialhelfer bin ich auch nicht ohne Grund hingekommen. Ich hatte natürlich auch in der Jugend Kontakt mit dem Jugendamt. Und da habe ich meine erste Mediation durchgeführt, nämlich die mit meinen Eltern, die im Erzgebirge gibt es, also Erziehungsmethoden, wo ich dann dachte, okay, wir gehen zum Jugendamt. Und da hatte ich schon so die Situation gehabt, dass der irgendwie nicht das machte, was ich wollte. Und das hat, ja, einige würden vielleicht sagen, mich geprägt. Die Promotion war zum Teil im Sozialrecht angesiedelt. Das war damals die Zeit der Hartz-Gesetze, der aktivierende Verwaltungsstaat. Da ist die Eingliederungsvereinbarung, wie sie heute nicht mehr existiert, entstanden. Also insoweit, das meine ich mit, hat mich meine Vergangenheit wieder eingeholt. Ich rede heute aber zu Ihnen als dieser Prozessberater, als Mediator, der, das ist so meine derzeitige Arbeitsschwerpunkte, in Wissenschaft und Forschungseinrichtungen herangezogen wird, weil Projekte, Konflikte an Lehrstühlen bearbeitet werden müssen mit einer konstruktiven Lösung, die nicht darin bestehen soll, dass einer rausgeht. Der Preis wäre zu hoch und da besteht also ein gewisser Handlungsdruck. Ich arbeite auch im Bereich Betriebsräte, Geschäftsführung, also auch dort, wo einfach die rechtlichen Kosten oder die Kosten einer rechtlichen Lösung, die dann doch meistens in einer Entflechtung oder eben einem Freisetzen, wie das so schön heißt, bestehen würden und die dann für die Parteien alle zusammen zu hoch wären. Ob die Situation auch das Arbeitsfeld betrifft, das Sie beackern oder mit rechtlichen Regelungen versehen oder beregeln wollen, das kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Natürlich gibt es auch Mediatoren in Jugendämtern oder in Bundesagenturen. Aber welche Dynamiken dann dort vorherrschen hinsichtlich Freiwilligkeit, hinsichtlich Motivation und dann auch Herangehensweisen von den einzelnen Prozessbegleitern, da wird bestimmt vielleicht eine Aufgabe liegen dann auch in der Diskussion. Auch auf die Gefahr hin, dass ich Eulen nach Athen trage. Für mich ist wichtig, ein Rechtsverständnis in dieser Angelegenheit darzulegen, wie ich rangehe. Wenn wir eine Grenze ziehen, haben wir auf der einen Seite Rechtmäßigkeit und auf der anderen Seite Rechtswidrigkeit. Das ist das, was wir in Jura machen. Wir loten diese Grenze aus. Und immer wenn wir diskutieren, das geht auf Luhmann zurück, haben wir diese binäre Kodierung von rechtmäßig, rechtswidrig. Das kennen Sie. Mit ein bisschen Abstand betrachtet, können wir aber erkennen, dass es ein Spielfeld gibt. Das ist nicht an der rechtlichen Grenze. Aber dort drinne findet das statt, was wir vereinbaren wollen. Oder was ich machen kann, wenn ich Hilfe angeboten bekomme für etwas, was ich halt tun möchte, um ein Ziel zu erreichen. Also wo ich vielleicht staatliche Behörden oder Jugendämter um Hilfe bitten kann oder die mir auch Hilfe anbieten ungefragterweise und aber jetzt selber ein Ziel festlegen soll. Wo will ich mich da verorten? Innerhalb dieses Rahmens. Ich will nicht außerhalb des Rechts, ich will innerhalb des Rechts agieren. Aber das kann mir das Recht nicht sagen, was ich dort will auf dieser Spielwiese. Die Spielwiese hat noch andere Begrenzungen, nämlich kann ich das bezahlen oder auch nicht. Ist das da drin richtig oder falsch? Also Kommunikationssystem der Wissenschaft, wahr oder unwahr? Ist es hässlich oder ist es schön? Also wenn ich die Kunstkommunikation heranziehe. Aber letztendlich geht es um dieses Feld da drinnen, wo ich Entscheidungen treffe, wie will ich mein Leben verbringen? Was mache ich mit dem anderen oder was mache ich mit meinem sozialen Umfeld? Wo verorte ich mich in der Gesellschaft? Und das ist eine schwierige Aufgabe. Die muss man nicht alleine durchführen, aber nur selbst kann man sie beantworten. Das ist natürlich im Zug der Zeit ein sehr individualistisches Bild. Jedes Individuum hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, auf diesem gesellschaftlichen Spielfeld seinen Platz zu finden. Und weil man das nur selbst beantworten kann, muss man es noch lange nicht alleine machen, man kann sich Hilfe suchen. aber eben Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist ein anderes Verständnis als die Frage, ne, was sind die Grenzen? Wo ist Recht? Und dann kommt schon das Unrecht. Wenn der Staat oder die Behörden oder Agenturen jetzt diese Möglichkeit bekommen, mit Leistungsempfängern, Klienten, Bürgern, Kunden, sagt man heute noch Kunden? Klienten, auszuloten, wo willst du denn hin? In diesem Spielfeld des Erlaubbaren, Bezahlbaren, für dich irgendwie anregenden, motivierenden Feld, dann ist das ein anderes Spiel als eine rechtliche Fragestellung. Und da müssen auch Behördenmitarbeiter halt sich von dieser Haltelinie, dort ist es Unrecht, aber wenn ich das hier so mache, ist es rechtens, loslassen. Und das ist eine Herausforderung für Mitarbeiter. Das war es schon vor 20 Jahren und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und dort dann auch als Agenturleiter oder als Gesetzgeber, Verwaltungsleitung, Hilfe den Mitarbeitern zu geben, die Herausforderung ist genauso groß. So, was sind Grundwerte dieses Beratungsverständnisses oder dieses Prozessverständnisses? Grundhaltung jetzt als Gesprächspartner, wenn ich also Supervisor bin oder Coach oder Mediator, ist, dass ich mich tatsächlich, dass ich mir klar mache, der andere ist okay, so wie er ist. Der verhält sich vielleicht nicht immer so. Aber prinzipiell stimmt das mit ihm schon. Auch wenn er komische Wünsche hat oder wenn er einfach nicht weiß, was er will. Obwohl es doch für mich so offensichtlich ist. Das kann manchmal wirklich nervend sein oder aufregend, aber sich immer wieder einzunorden und sagen, okay, ich bin für den anderen da, nicht der für mich. Und das ist in einem Arbeitsalltag, geht das manchmal verloren. Also verloren im Sinne von, das verwischt sich. Dann denkt man häufig, die Klienten sind echt Störenfriede. Der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit in der Mediation, im Mediationsgesetz beschrieben, generell auch ein Grundsatz, aber im Gespräch mit dem anderen, also ist es eine Herausforderung, Eigenverantwortlichkeit zu unterstützen, sich klar zu machen, ich kann den anderen, auch wenn der das will sogar, überfahren mit meinen Ideen. Auch weil der mich ja einlädt, weil ich ja klüger scheine, da steht Doktor drauf, oder ich bin der Behördenmitarbeiter, dass ich dann eben diesen Prozess übernehme und nicht mehr begleite, sondern führe oder dann auch anfangen zu schubsen oder zu stoßen in eine Richtung. Und das ist eine Herausforderung, eben doch die Interessen des anderen zu erkunden, die er meistens oder manchmal selber nicht kennt. Oder auch, der macht sich ja auch leicht, ne? Der einfach, ne, so wie wir das ja auch manchmal von uns selbst kennen, sagen, ja, ich will das und erst mit einem Prozess kommt raus, na, vielleicht will ich das doch nicht. Oder war eigentlich was anderes, aber das ergibt sich erst im Gespräch und dazu soll Prozessberatung anregen. Naja, und es geht in solchen Gesprächen stärker, und das ist auch ein Zug der Zeit, um Selbstentfaltungswerte. Manche nennen es Persönlichkeitsentwicklung, andere nennen es Selbstoptimierung. Das Ganze hat Auswüchse. Wenn Sie früh um 4 in den Park gehen, dann ist da einer auf dem Spielplatz und macht Klimmzüge und misst alle seine Daten, seine Körperdaten. Aber wir leben schon in einer Zeit, wo Selbstentfaltungswerte die Pflichtenwerte abgelöst haben. Das mag der eine oder andere bedauern, aber durchaus ist das eine Entwicklung. Und die zeigt sich in so einem Gespräch auch wieder, dass der andere bestimmt, welche Hilfe für ihn günstig ist oder hilfreich und das aber manchmal gar nicht benennen kann. Insoweit also so eine Art Dienstleistungscharakter. Und das ist schon, glaube ich, für ein Verwaltungsverständnis eine Herausforderung. Immer noch. Aber wenn ich die Gesetze angucke, das gab es vor 20 Jahren so noch nicht. Da hat sich wirklich was getan. Und das jetzt runterzubrechen auf die konkreten Gespräche, das ist tatsächlich eine Aufgabe. Da gibt es, glaube ich, keinen schwereren Change-Prozess, wie man das in Organisationen benennt. Was sind Leitlinien für die Prozessberater? Also, Sie kennen noch den Begriff Fördern, ne, von Fördern und Fordern des aktivierenden Staates. Wir sagen heute so, das ist eine Begleitung. Also, wenn man das metaphorisch nimmt, wir gehen mit, wir schubsen nicht, wir ziehen nicht, aber dass wir mitgehen, hat Wirkung. Also, das ist hilfreich. Vielleicht haben Sie selber auch mal einen Begleiter, einen wohlwollenden Begleiter, der Sie nicht bedrängt hat, in Ihren Lebensaufgaben gehabt. Das wäre schön. Also, es ist eine schöne Erfahrung. Es ist eine Form des Unterstützens, aber nicht des Rettens. Mit Retten meine ich eine Situation, ich komme dann später bei den Beraterfallen nochmal darauf zurück. Retten ist, ich habe den Eindruck, der andere Der würde jetzt, wenn er einfach so machen könnte, wie er wollte, gegen einen Baum laufen. Aber ich rette ihn davor. Vielleicht kennen Sie noch diesen Film Die wunderbare Welt der Amelie. Dann gibt es diese Szene, wo die so gutmütig durch die Straßen tanzt und da ist so ein verwirrter alter Mann an der Straße, den schnappt sie und dann tanzt sie über die Straße und dann steht er auf der anderen Straßenseite und wollte gar nicht dahin. Das ist eine Rettungsaktion, wo wir glauben zu wissen, was der andere braucht. Sie haben das auch im Alltag, nehmen wir Rollstuhlfahrer, wo ich mich auch selber manchmal erwische, hinzugehen und sagen, warten Sie, ich helfe Ihnen. Und dann habe ich manchmal das Glück, dass er sagt, bloß nicht. Weil der Auftakt meiner Kommunikation, warten Sie, mit Ausrufezeichen, ist das ein Satz, der eindeutig die Richtung bestimmt. Ich gucke herunter. Satz mit Ausrufezeichen ist in der Prozessberatung praktisch gestrichen, gibt es nicht. Es gibt kein Du musst, es gibt kein Du sollst, es gibt kein Ausrufezeichen in den Sätzen. Dahinter mache ich ein Ausrufezeichen. So. Und das muss man trainieren, das muss man wirklich üben, wenn man solche Prozessberatungen machen will. Das kann man nicht einfach alleine, weil wir da anders auch, glaube ich, sozialisiert sind. Und eine Leitlinie ist auch konfrontieren statt verfolgen. Und konfrontieren ist natürlich ein Begriff, den ich jetzt gleich erläutern muss, weil er sonst falsche Assoziationen wachruft. Ich meine nicht das Konfrontieren mit einer sozialen Norm nach dem Motto, also im Recht steht das und du willst das, das passt nicht zusammen, du musst dich anpassen. Das ist nicht die Konfrontation mit dem Recht, die hier gemeint ist, sondern die Konfrontation mit einem Widerspruch, den der andere zeigt und nicht erkennt und mich als Außenstehenden dafür benötigt oder auch bestenfalls bezahlt. Ich jetzt als Privatmediator. Da sitzen also zwei Medianten, zwei, nehmen wir scheidungswillige oder trennungswillige Paar, die wollen ihren Konflikt lösen, das haben sie gesagt, die wollen den konstruktiv lösen, das haben sie gesagt. Und dann sitzen sie in der Mediation und schreien sich an. Abgesehen davon, dass es ein Vertrauensbeweis für mich ist, dass sie das vor mir tun, das machen sie nicht in den ersten 5 Minuten, sondern wenn sie gemerkt haben, dass sie das vor mir machen können, sehe ich einen Widerspruch von dem, wie sie sich verhalten und dem, was sie erreichen wollen. Und den erkennt man nicht mitten im Streit. Also nicht auf den ersten Moment. Man braucht den Blick von außen dafür. Und diese Konfrontation im Sinne von Selbstwiderspruch, das meine ich mit Konfrontation, das meinen wir, das ist eine Aufgabe. Wenn also Personen ein Problem, das sie als eigenes definieren auch, dass sie annehmen, okay, das ist mein Problem, ich muss rausfinden, welchen Beruf ich ergreifen will, ich muss rausfinden, welche Hilfe ich benötige und sich dann so benehmen, dass das nicht zueinander passt. Da komme ich beim Konzept der Passivität nochmal dazu. Aber das ist, wie gesagt, eine Leitlinie, das wohlwollende Konfrontieren. Und dann haben wir sozusagen ein Konzept, das nennen wir Vertragskonzept in der Transaktionsanalyse, das ist eine Beratungsschule, vielleicht den einen oder anderen bekannt, auf vertraglicher Basis. Und wir bemühen uns in diesem Bereich nicht justiziabler Gespräche. Also wenn ich dem Kaffee über die Hose schütte, dann ist das schon justiziabel. Aber so von vertraglichen Absprachen, wie soll ich dir helfen, sag mir, was du brauchst und ich kann dir sagen, ob ich das bieten kann, bemühen wir uns, Verbindlichkeit herzustellen. Die ist natürlich nicht einklagbar, aber wir gucken darauf, dass das möglichst verbindlich ist, dass wir also als Beratende, als Prozessberatende Zeuge einer Selbstverpflichtung sind. Das ist das Optimum, dass ich also nicht meine Autorität beanspruche, im Sinne von, ja, wenn du das so machst, halte ich das auch für richtig, also macht er das dann so, weil er ja mir gefallen will. Das ist jetzt nicht konstruktiv, sondern der andere geht eine Selbstverpflichtung ein, die wirksamer ist in Anwesenheit eines Dritten. Deshalb sagen wir ja auch am 31.12., du Schatz, ich esse nächstes Jahr kein Fleisch mehr. Das hält länger, als wenn ich das nur mit mir ausmache. Es muss nicht lang halten, aber es ist das Längste, was halt gerade geht. Aber diese Selbstverpflichtung vor anderen, die wir schätzen, denen wir durchaus eine soziale Autorität zugestehen, das ist natürlich wirksamer und bindender in der Selbstverpflichtung. Da wäre dann so eine Frage, was muss der Staat oder was müssen Behörden oder Agenturen tun, dass sie dieses partnerschaftliche Verhältnis zu Bürgern aufbauen. Also dass Bürger in Agenturen gehen, weil sie wissen, dort wird mir geholfen. Wir reden von einem Bild, sicherlich, wenn ich den Praxisanekdoten so Vertrauen schenke. In einem privaten Bereich, in einem durchaus sicherlich sozial auch elitären Bereich, findet das statt. Also heute ist Coaching in Organisation nicht die letzte Ölung für den Arbeitnehmer. Das war es vor 30 Jahren. Da durfte man keine Rechnung schreiben, wo der Name des Coaches draufsteht. Ne, weil dann sofort wusste in der Unternehmung jeder, weil die Personal- und Rechnungsperson, na, hier, der Kollege hat sein Team nicht im Griff. Und mit dem Coaching wird nochmal die Kündigung bestätigt oder zumindest vorbereitet. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es schon so, dass man im Bewerbungsgespräch sagt, und ich brauche ein Jahr, einen Coach dafür. Wenn ich den neuen Job herausfordern will, wie Sie ihn beschrieben haben, wie der so ist, brauche ich dafür Unterstützung. Und das soll in meinen Vereinbarungen mit dazu. Oder es wird sogar verlangt, wenn du hier eine Führungskraft werden willst, kriegst du ein Coaching. Nicht nur an Universitäten für Juniorprofessoren, sondern auch in allen anderen Firmen. Dort hat ein Wechsel stattgefunden von der mentalen Einordnung. Das kostet auch viel Geld. Soziologen würden auch sagen, das hat schon noch so eine Abgrenzungsfunktion. Früher hat man sich bemüht, keinen Coach zu bekommen. Heute bemüht man sich drum. Ne? Man kann das als soziale Aufwertung sehen. Ob das ein Konzept für die breite Fläche ist, kann ich nicht beurteilen. Aber der Gesetzgeber hat zumindest die Vorstellung davon. Konsequenzen für das Beratungsgespräch. Das kann kein Checklistengespräch sein. Das kann auch kein Subsumierungsgespräch sein, wo also vorher schon klar ist, was sein soll und ich gucke nur noch, dass ich das hinbekomme. Und das kann auch kein Kontrollgespräch sein. Und es mag sein, dass es immer noch so ist oder auch gesehen wird, dass die Erwartungslage auch von den Klienten, ich will keine Behördenschelterei betreiben, auch von den Klienten so ist. Sie haben auch Ihre Bilder von den Behörden, von den Agenturen, die haben Sie mitbekommen, Sie kriegen sie am Armbrottisch, Sie kriegen sie von der vorhergehenden Generation mitgeteilt und das wirkt. Und das ist nicht mit einer einfachen Schulungsmaßnahme getan. Es ist, und jetzt rede ich wieder sozusagen aus meinem Erfahrungs- und Arbeitsbereich, es ist ein Suchprozess und es ist ein Anfrageprozess. Da wird die Zukunft, da wird das Unbekannte angefragt, von beiden Seiten. Und ich als Mediator oder als Coach gebe dafür Hilfestellung. Ich habe diese Fragen gelernt, das ist mein Job, ich kann sie stellen. Und zwar zum passenden Moment, bestenfalls. Aber ich weiß es vorher nicht. Das teste ich auch. So wie ich auch hier testen musste, wie kann ich mit dem, was ich mitteilen will, ankommen, weil sie anderen, sie haben einen eigenen Arbeits- und Erfahrungsbereich. Das heißt, es findet immer auf einer gewissen Ungewissheit statt. Auf einer gewissen Ungewissheit, das ist eine schöne Formulierung. Ja. Es ist ein Findungsprozess und auch ein Entfaltungsprozess. Vor allen Dingen, wenn es gut gelingt für den Klienten. Aber auch, und das macht das Schöne an der Arbeit, auch für mich. Auch ich weiß noch nicht, was für den anderen gut ist. Zumindest, wenn ich gut an das Gespräch rangegangen bin. Ich habe auch Alltag in meiner Arbeit und dann wird abgearbeitet. Auch in Gesprächen findet das nicht immer idealerweise statt. Also da will ich jetzt auch nicht übertreiben. Ein Muster, und das ist, glaube ich, schwierig aus dem Gesetz herauszulesen oder hineinzuschreiben, ist gerade bei dem Thema Pläne als Begriff, jetzt nicht der juristische Begriff, aber so dieses, es ist ein Gespräch hauptsächlich über Innenwelten, über unsere Vorstellungen, über unsere Sorgen, über unsere Hoffnungen. Und das sind alles Zukünfte. Und die Zukunft existiert noch nicht, außer in unseren Ideen, in unseren mentalen Vorstellungen. Ob ich mir Sorgen mache über die Zukunft oder über das Gespräch, wozu ich da in die Arbeitsagentur gehe oder zum Jugendamt, oder ob ich tagträume, mental ist das der gleiche Prozess. Und das gilt es im Gespräch in die Kommunikation zu bringen, weil dann ändert sich sozial etwas. Dann kann man gucken, ob das realistisch ist oder realistisch werden kann. Dann kann man dafür einen Plan so vereinbaren und gucken, was braucht es dafür. Und das bleibt ein Gesprächsprozess. Ich habe vorhin diesen Begriff mit der Verwaltungsform. Den Unterschied würde ich sozusagen da sehen bei Staatshandeln. Was ist das Endprodukt? Ein Verwaltungsakt oder ein Vertrag? Und das ist eine juristische Denkweise, wo etwas konserviert wird. Wo Recht, ganz klassisch gesehen, einen konservierenden Charakter hat. Wir schließen einen Vertrag, wir machen den schriftlich und das ist jetzt. Und daran können wir uns halten. Und diese Konservierung soll Vertrauen schaffen, dass der andere das macht, was da drinnen steht. Diese Form der Prozessberatung, die lässt diese diese Form am Ende vermissen. Es geht um diesen Gesprächsprozess. Es gab damals so in den Nullerjahren, als ich diese Doktorarbeit geschrieben habe, bei der Mediation die Fragestellung, ob die Behörde denn Recht verhandeln darf. Und es dauerte eine Weile, bis sich herausgeschält hat, natürlich darf die Verwaltung Gespräche führen, um dann in ihren Rechtsformen das zu gießen, was es braucht. Das war wirklich ein Entwicklungsprozess, den auch also wir Juristen machen mussten, zu gucken, das kann doch nicht falsch sein, Gespräche zu führen, rechtzeitig oder in Gespräche einzuladen, bei Bauplänen zum Beispiel, dass man die Bürger rechtzeitig einlädt und nicht, wenn schon die Arbeit gemacht ist, dann müssen sie ja Störenfriedes sein, sondern eben rechtzeitig. Aber das heißt noch lange nicht, dass darüber über Recht verhandelt wird. Die Rechtsform, die kommt dann später. Vielleicht das nochmal so als Idee. So, und das ist dann so ein Ergebnis solcher Gespräche. Sie sind höchst erwartungsgetränkt. Sie sind enttäuschungsanfällig. Das heißt, wir müssen als Berater dort über innere Widerstände Bescheid wissen oder mit inneren Widerständen, die sich in der Kommunikation zeigen, umgehen. Wir müssen Ängste regulieren können. Das kann man nicht so mit so einem Schalter machen, sondern manchmal hilft es schon auch einfach, Ängste zu erkennen und zu benennen. Und manchmal auch über Enttäuschungen wohlwollend regulieren, umzugehen, dass es nicht so hoch kocht und zum absoluten Hindernis wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Problem im Klientenbereich, ob jetzt im Jugendamt oder in der Arbeitsagentur, dass das von Angst und Widerstand geprägt ist, aber es ist sicherlich ein Zugang, ein mentaler Zugang für die Personen, die wirklich die Gespräche führen sollen. So ist das mit Plänen, ne? Sie sind schwer planbar. Es gibt eine Unterscheidung, vielleicht hilft dir auch nochmal so ein bisschen das einzuordnen. Ein Plan ist nichts, aber das Planen ist alles. Das verdeutlicht auch nochmal, dass dieser Prozess der Vorbereitung hier sozusagen die Arbeit ist und dass das für eine rechtliche Formulierung ja nicht ganz einfach ist. Das ist jetzt so ein Ablauf. Ich habe aber gestern Abend noch, ich war leider gestern über den Tag nicht da, aber abends gesehen, dass ich schon so einen Ablaufplan gestern auch gesehen habe. Das ist praktisch das Ähnliche. Ich will das gar nicht groß vertiefen, weil wenn das sozusagen gelandet ist, was ich so gesagt habe, dann ist der Ablauf zwingend logisch, möchte ich schon fast sagen. Daher ist das jetzt vielleicht ein wenig zu viel. Ich würde noch zu den Konzepten rüberspringen wollen, wenn das nicht auf Widerspruch stößt. Übrigens auch gerne, ne, wenn es Fragen gibt, Sie können die schon stellen, da können wir schon ein bisschen punktuell in Dialog gehen, damit das dann nicht so aufgeschoben ist auf den Ende. Ein wichtiger Punkt, doch den will ich nochmal benennen, die Umsetzungsphase, das ist auch natürlich in der Praxis von Coaching oder von Mediation eine ganz entscheidende Fragestellung und darauf wird zumeist zu wenig Augenmerk gelegt. Also in der Mediation ist es ganz deutlich, das Mediationsgesetz beachtet das gar nicht, sagt auch zum Prozess relativ wenig, aber dass am Ende lediglich ein schriftlicher Vertrag bestenfalls rauskommt, der letztlich nochmal das erneuert, was häufig in die Mediation geführt hat, nämlich, dass ein Vertrag nicht eingehalten wurde, ist ein Webfehler in vielen Mediationsfeldern. Die Frage, wie die Umsetzung abgesichert wird, wird unterschätzt. Das gilt in der Mediation, als aber auch manchmal bei solchen, sage ich mal, Coachings oder Supervision. Also, dass die eigentliche Arbeit für die Klienten nach dem Gespräch stattfindet. Und auch dort wird schon deutlich, es braucht dann auch diese Begleitung bei der Umsetzung. Wenn die nicht gewährleistet ist, dann ist meistens schon das Gespräch vorher nicht, kommt gar nicht zustande. Hier nochmal von anderer Seite, ne? Also die Grundhaltung, Augenhöhe, die Eigenverantwortlichkeit zugestehen, das ist nochmal dann konkrete Vorbereitung und Rekurrieren auf das, was ich am Anfang genannt hatte. Und dann nochmal das Thema Passivität vermeiden. Das werde ich gleich nochmal erläutern, was Passivität bedeutet. Und hier sind sozusagen einzelne Methoden schon angedeutet. Spiegeln und Paraphrasieren, also spiegeln ist dieser Widerspruch zum Beispiel aufzeigen. Das jetzt nur ganz grob. Ach so, und 50-50-Prozent-Regel, das ist nochmal ein Punkt. Also bei solchen Gesprächen achten wir darauf, dass wirklich die Arbeitsanteile gleich verteilt sind. Und da muss man manchmal darauf achten, dass es schnell passieren kann, dass der Berater arbeitet und der Klient nickt und findet das richtig gut, wie sich um ihn gekümmert wird. Und das ist dann eine Verteilung, die sich so in 80-20, 90-10 und da passiert nichts. Da ist sozusagen etwas umgekippt, was wir Passivität nennen. Und da gilt es wirklich darauf zu achten. Auch die Arbeit besteht darin, den anderen, ich sagte es vorhin schon, aktiv zu halten oder zu aktivieren. Ja, ich mache vorher Vertragsarbeit, bevor ich zur Passivität komme. Vertragsarbeit bedeutet für Prozessberatungen, dass wir Verträge, kleine Gesprächsverträge, als Interventionen, als Regulatoren nutzen. Also jetzt zum Beispiel, als ich gerade fragte, ne, also ist es okay für Sie, wenn ich das schneller mache, oder Sie können also gerne Ihre Fragen schon zwischendurch stellen, ne, und wenn das für Sie angenommen ist im Sinne von, ja, das ist glaubhaft, ich kann wirklich stellen und würde ich auch machen, wenn ich dann eine habe, dann haben wir einen kleinen Gesprächsvertrag geschlossen und sind sozusagen schrittweise abgesprochen vorangegangen in diesem Prozess. Und darauf achten wir in den Coaching oder Mediationen. Und sind dort eigenartigerweise darum bemüht, Verbindlichkeit herzustellen. Während ich ja vorhin gelernt habe, dass bei den Plänen im Rechtlichen, wo man ja Verbindlichkeit, Einklagbarkeit sofort vermuten würde von außen, es mittlerweile unverbindlich ist. Ich habe das gestern wirklich erst realisiert auf Hinweis von Herrn Rudning und dachte, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, dass das jetzt im Recht darum geht, dass es nicht verbindlich und nicht einklagbar ist. Da war ich baff, muss ich sagen. Also, ja, bemühen sich die einen, ein bisschen was vom Recht abzuschneiden, so, und die bemühen sich, auf die andere Seite zu kommen. Wir arbeiten auf der Basis von Gesprächsverträgen. Mir als Selbstständiger fällt das leicht. Also bei mir kommen halt Leute rein, die sagen, ich will. Was kostet es? Und finde ich eine luxuriöse Situation. Das ist, glaube ich, nicht die Situation bei Behörden, wo doch einfach ein Zwang gefühlt wird. Auch wenn der Gesetzgeber sagt, ihr müsstet doch eigentlich wollen. So. Wir arbeiten mit Gesprächsverträgen. Das macht einen Unterschied, ob ich halt beginne mit, wie kann ich Ihnen helfen? Oder was möchten Sie hier erreichen? Oder setzen Sie sich erstmal hin, Ausrufezeichen. Ich habe da was vorbereitet, Ausrufezeichen. Wäre das was für Sie? Ausrufezeichen. So, also vielleicht so dieser Dreiklang. Auf der Basis mit und auch durch Gesprächsverträge wird gearbeitet. Und Verträge im Sinne werden geschlossen, damit man sich verträgt, damit man nicht subjektiv den Eindruck hat, ich bin gezwungen. Ne, sowohl als Mitarbeiter der Agentur, die sich auch zuweilen gezwungen fühlen, in diesem Arbeitsalltag mit diesem Klienten jetzt ihr Lohn und Brot zu verdienen, als aber auch die Klienten und Bürger, die einfach sagen, ich muss da hin. Ich muss da einfach hin. Und dann ist vorbei. Also wenn ich raus bin, ist alles wieder gut. Also das ist eine Herausforderung. Also und der Vorteil von Vertragsarbeit ist, beide Seiten wissen zu jedem Moment, wozu, warum und mit welchen Beiträgen hier gearbeitet wird. Jeder weiß, was er von dem anderen erwarten kann. Das ist eine Form von Freiwilligkeit in der Zusammenarbeit. Und da der Anlass häufig Probleme sind, Fragestellungen, biografische Herausforderungen, fühlt sich das nicht nach Freiwilligkeit an. Also können Sie alle Medianten fragen in der Mediation. Wenn man die fragt, sind Sie freiwillig hier? Nee, weil der andere so ist, wie er ist. Und ich hoffe, dass sich das hier ändert. Oder der Arbeitnehmer sagt, ich hatte einen Termin im Kalender, ich sollte halt hierher kommen. Ja. Oder die Frau sagt, du gehst jetzt, ganz klischeehaft natürlich, du gehst jetzt mit mir dahin, früher ist es Therapie, heute ist es Mediation und dann werden wir weitersehen. Natürlich will er nicht freiwillig. Aber das heißt im Grunde genommen nur, er will nicht den Preis bezahlen, den er bezahlen müsste, wenn er es nicht tut. Ich kann es auch emotionalisierter sagen, das Kind sagt, Mensch, geht doch zur Mediation, schreit euch doch nicht zu Hause an. Die haben eine andere Form von innerer Motivation, obwohl es strukturell nichts anderes ist. Deshalb darf man sozusagen nicht nur darauf setzen, was die Personen sagen, ob sie sich freiwillig fühlen oder motiviert fühlen. Das ist manchmal kein passender Zugang. Eigenverantwortlichkeit bei der Zusammenarbeit wird gestärkt, das ist zumindest die Idee von Vertragsarbeit. Und diese zwei Fragen werden letztlich immer beantwortet. Was wird gemeinsam erarbeitet und wie kann das gemeinsam erreicht werden? Und da wiederum 50-50-Regel, ne? Dass dort also auch wirklich die Arbeit verteilt wird. Jetzt komme ich zu den Beraterfallen. Da kann ich das Konzept nochmal deutlich machen. Es gibt drei Fallen, die Retterfalle, die Verfolgerfalle und die Opferfalle. Die Retterfalle ist ziemlich einfach, beziehungsweise deutlich. Ne? Ich gehe in eine Position, wie sich ein Retter fühlt oder wie ein Retter die Situation sieht. Er guckt auf den anderen herab. Aber der hat so eine gutmütige Einstellung, dass er ja, den anderen jetzt rettet. Und er verkennt in dem Moment, dass das eine Person ist, die prinzipiell in der Lage ist, ihr Problem selbst zu lösen, aber nicht allein. Und da also eine gewisse Zurückhaltung dann vermissen lässt, sondern einfach den anderen überstülpt mit seiner Rettungsidee. Dann lern doch was Richtiges. Dann geh doch einfach und mach eine Ausbildung. Oder studier Jura. So, ne? Das sind Retterideen, weil man sieht, der andere hat Schwierigkeiten, den Nachmittag strukturiert zu verbringen und hat irgendwie keinen Job. Erzgebirge der 90er Jahre, ne? Man merkt das schon. Ne? So. Sozial anerkannt, Retter sind sozial anerkannt, aber sie bleiben in der Hinsicht Retter, die doch auf andere herabschauen. Sie würden das sofort abstreiten, aber Retter brauchen Opfer und Retter fixieren auch Opfer. In der Sozialarbeit, ich will niemandem zu nahe treten, aber ist das einfach ein Thema. Verfolgerfalle ist auch ein Herabblicken, aber dort ist es mehr eben ein, ich komme eher mit einem kritischen Moment. Du musst, das geht so nicht anders. Das ist nicht rechtens, das ist nicht okay. Da wird hinterhergestiegen. Das hat so dieses Stalker-ähnliche. Der hat einen guten Sinn. Manchmal Verfolger haben einen guten Sinn für das, was richtig und falsch ist. Aber sie legen eine Tonlage an den Tag, bei der man schlecht zuhören kann. Übernehmen manchmal in Familien klischeehafterweise häufig dann die Väter, die dann einfach, da muss man einen Schuss vor den Bug, damit die Richtung stimmt. Das sind so eher die Verfolger. Und das ist auch in der Beratung so. Dann merkt man, dass man ärgerlich wird auf seine Klienten. Da kann man eine Zeit lang sagen, naja, okay, er bezahlt wenigstens. Aber man merkt dann, dass das nicht mehr ausreicht. Und das ist natürlich in einem Kontext, wo die Bezahlung nicht einmal das Schmerzensgeld darstellt, noch viel schneller erreicht. Und dann geht man in eine Beraterfalle und ja, dann hat man den Eindruck und dann ändert sich auch die Sprache hin zu einem, du musst es jetzt machen. So, ist ja nicht so schwer. Und die Opferfalle ist dann praktisch, man wird zum Opfer seiner eigenen Klienten. Man macht sich selber klein. Man fühlt sich hilflos, wehrlos, ausgeliefert. Diesen Gesetzen ausgeliefert und diesen Bedingungen in der Arbeitsagentur oder wo auch immer. Wenn man da nicht aktiv dagegen arbeitet, auf der einzelnen, aber auch auf der Behördenebene, ist es eine Perspektive, der man sich schwer entziehen kann. Wir sind in Organisationen von der Organisationsatmosphäre, von der Organisationskultur stärker abhängig, als wir das in unserem Selbstverständnis von persönlichkeitsentwickelten, eigenverantwortlichen, autonomen Wesen glauben. Jeder, der in eine Organisation geht, Sie sind auch in einer Organisation, der weiß schon, was ich meine, dass das einfach diese Kultur drückt. Und dann kommt man in so eine Opfersituation. Und jetzt noch zum Abschluss das Konzept der Passivität. Wir benennen Passivität nicht nur das Verhalten des Nichtstun, sondern alles, was dazu führt, dass ein Problem nicht gelöst wird. Das kann also auch agitatorisches Verhalten sein. Gewalt kann das auch sein. Gewalt gegen sich selbst oder gegen andere kann manchmal dazu dienen, einfach Probleme nicht anzugehen. Das wäre die Verhaltensebene. Ich will aber auf die mentale Passivität hinweisen, weil das für Beratungsprozesse ein ganz hilfreiches Konzept ist. Dass also Menschen etwas mental unternehmen, also nicht so aktiv bewusst gesteuert, sondern manchmal auch einfach unbewusst oder nicht nur manchmal, sondern immer, das dazu führt, dass sie das Problem nicht lösen, das sie haben und manchmal gar nicht sehen. Und dann kommt es zu einer Problemverlagerung und andere springen dann ein in einem sozialen Kontext, das Problem zu übernehmen. Das klingt jetzt noch abstrakt, ich mache es ein bisschen beispielhafter. Es gibt vier Stufen. Einmal, ich kann das Problem leugnen. Das gibt es einfach nicht. Ich war jahrelang Raucher. War kein Problem für mich. Jeder Arzt hätte mir sofort sagen können, oder auch andere, die müssen nicht mal studiert haben Medizin, sagen, das ist ein Problem für dich, das ist schlecht. Ich will nicht zu nahe treten, es gibt Menschen, die rauchen. Das lässt sich leugnen. Und dann hat man nicht das Problem. Mit mir darüber zu reden in diesen Jahren, dass ich doch eigentlich aufhören könnte, da gibt es ein ganz einfaches Mittelchen dagegen, war irrational. Warum soll ich denn eine Lösung verfolgen, wenn ich kein Problem habe? Man muss mit Menschen, die ein Problem leugnen, nicht über Lösungsansätze reden. Das ist einfach Quatsch. Manchmal machen sie das, aber nur damit man aufhört, darüber zu reden. So. Ich muss aber nicht immer leugnen, ich kann auch einfach den Bedeutungsgehalt des Problems herunterspielen. Ja, klar habe ich geraucht, aber ich war immer noch schnell auf 100 Meter. Es hat keine Auswirkung gehabt, ganz im Gegenteil, ich hatte sogar Freunde gefunden, ne, in den Raucherecken und in den Kneipen. Ich habe meine Bedeutung für dieses Problem anders aufgehängt als die Gesprächspartner, die sagten, du sollst aufhören, das ist ein Problem. Ich kann auf einer dritten Stufe das Problem anerkennen als bedeutsam, sagen, ja, ich weiß, ich habe die Studien gelesen, das ist schädlich. Das wird nicht jetzt ein Problem, aber später wird es ein Problem werden. Aber mental habe ich die Vorstellung gehabt, das ist ein Problem, das kann keiner lösen. Mit Abhängigkeit ist das halt so. Da kommt auch keiner raus. Es gibt Menschen, die rauchen jahrelang nicht. Die haben aufgehört, sich eine neue anzustecken. Aber die sind immer noch Raucher. Da kann keiner rauskommen. Und wenn ich ein Problem habe, das niemand lösen kann, Stichwort Klimawandel, dann muss man auch nicht anfangen, Lösungen zu suchen. Ist ja auch irrational. Aus dieser Perspektive ist es schlichtweg irrational, Lösungen sich Gedanken zu machen, vielleicht sogar Geld dafür auszugeben, sein Verhalten zu ändern, wenn man davon überzeugt ist, dass es nicht ein lösbares Problem ist. Und die letzte Stufe ist, ich kann individuell meine Fähigkeiten zur Problemlösung abwerten. Andere haben aufgehört, das stimmt, die sind gesegnet, die hatten Glück gehabt. Aber als Gott die Fähigkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien, verteilt hat, habe ich mir draußen eine angezündet. Und dann ist es okay. Dann habe ich eine schöne Opfersituation. Andere können mich bedauern, während ich raustrotte und mir im Winter noch eine neue anstecke. Kann er dann noch flankieren, so mit Eremiten da sein. Und aus dem Erzgebirge kommend ist das gar kein Problem. Ja, da ist man ohnehin hinterm Berg. Ich habe das schon an einem Beispiel genommen. Ich will noch ein anderes nehmen. Sie kennen das Klischee, Männer und Ärzte. Das ist ähnlich. Braucht nicht zum Arzt gehen. Das bisschen Schmerz ist also kein Thema. Während andere schon sehen, geh zum Arzt. Du stöhnst doch, wenn du auch nur die Treppe nochmal hochsteigst. Ja, ist nicht. Wird einfach nicht gesehen. Mit so jemandem brauche ich nicht drüber reden, dass der Arzt doch um die Ecke ist und sofort dich dran nimmt. Weil es irrational. Warum sollte man denn zum Arzt gehen, wenn man den nicht braucht? Und das heißt für Prozessberatung, wir achten darauf oder fragen danach, wo steht der andere? Also wenn der zum Beispiel zu mir kommt und sagt, hat keinen Job, nach der Schule, Jugendliche, ne? Sag ich, soll hierher kommen. Ich bin jetzt mit der Schule fertig, soll hierher kommen. Wieso? Na, die anderen sind der Meinung, soll mir einen Job suchen. Ah, okay. Und du? Ich könnte ja selber die Idee haben, ja, du brauchst doch einen Job. Ich sehe doch, was du für Klamotten trägst oder was dich interessiert. Wenn du dir das Auto leisten willst oder ein Smartphone, brauchst du einen Job, ist doch ganz klar. Aber wichtig ist, was er denkt. Wo steht er? Abstreiten der Bedeutsamkeit oder dann eben auch die Lösbarkeit generell oder individuell. Ich glaube, ne, der Gedanke ist, glaube ich, angekommen. Und das ist Arbeit im Gespräch. Das braucht auch Zeit. Das braucht Zeit, so rauszufinden, ins Gespräch zu bringen und eigentlich ne, nicht rausfinden, damit ich das weiß als Mediator, sondern der andere muss es wissen. Der andere will sich reflektieren in diesem Gespräch. Dafür ist er in meinem Kontext bereit, Geld zu zahlen. Oder dafür sollte, oder es wäre schön, wenn er dafür behördliche Hilfe in Anspruch nimmt. Naja, hier ist nochmal ein anderes Beispiel zum Thema Mobbing. Also auch dort, ne, wenn man das mal kurz durchspielt. Die Situation ist klar, ne, auf dem Schulhof gab es richtig Ärger. Und wenn derjenige antwortet, ich weiß gar nicht, was der hat, da war doch gar nichts. Dann weiß ich, der ist bei der Problemdefinition auf einer anderen Ebene als ich als Lehrer. Und dann kann ich richtig ärgerlich werden, dass der so tut, als wenn das nichts war. Und jetzt kommt es auf den Kontext an. Ist derjenige in einem Gespräch, wo Hilfe zur Selbsthilfe dran ist, oder ist der bei einem Bestrafungsgespräch? Den Kontext muss man einfach klar bekommen. Und beides ist wichtig. Es braucht auch die anderen Gespräche, Situationen, Einhegungen, Flankierungen. Aber wenn es ein Gespräch sein soll, das Hilfe zur Selbsthilfe bietet, das Prozessbegleitung organisiert, dann kann ich nicht mit den mentalen Werkzeugen rangehen, wie ich das aus einer obrigkeitlichen Vorstellung mache. Ob jetzt als Elternteil, als Lehrer oder auch als Coach, das geht dann nicht. Erstmal bis hierher, für Fragen gerne offen, aber das ist so die Idee von Prozessberatung, wie wir es als Mediatoren oder Coaches durchführen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Reigel. Wir haben es geschafft, Sie haben es geschafft. Es gab keine Fluchttendenzen. Sie haben also, um es negativ zu sagen, positiv, also mich haben Sie jedenfalls voll gehabt. Gibt es da hinten schon?
Ja, mein Name ist Jasmin Schnitzer, Sozialarbeiterin in Frankfurt am Main, im richtigen Leben derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am BSU. Meine Frage ist, aus Ihrer fachlichen Sicht, ist das Setting in den Behörden, Sie haben jetzt gesagt, das sind bilaterale, nicht drittmoderierte Aushandlungsprozesse, hindert das von vornherein ein erfolgreiches Gespräch Ihrer Meinung nach, oder sagen Sie, auch in diesem bilateralen Setting, wo klar ist, einer von beiden hat am Ende die Macht, das zu entscheiden, und wieder dieses ganz klare Hierarchieverhältnis hineinzurutschen, ist es trotzdem möglich, das so durchzuführen mit einem guten Ergebnis?
Ja, würde ich sagen, dass das möglich ist. Wir haben ähnliche Erfahrungen aus dem Güterichterverhältnis. Auch dort wissen die Beteiligten ja, dass in der Institution dann wieder zurückgegeben werden kann. Und der Güterichter auch, das wissen wir auch aus Studien, Autorität zugesprochen bekommt, richterliche Autorität. Und er sie auch zuweilen nutzt, was sozusagen rechtliche Einschätzung angeht und Evaluierung der Rechtsmeinungen. Das ist auch okay. Wir sind halt nicht in einer idealen Welt. Ich würde deshalb aber nicht sagen, dass man das gar nicht machen sollte, sondern wirklich kleinschrittig probiert, so viel wie möglich Entfaltung auch auf Behördenseite letztlich, ne, bei den Mitarbeitern zu ermöglichen. Schließt sich, würde ich sagen, nicht per se aus. Der Prozess ist dann einfach nicht so ideal. Beide Seiten müssen lernen. Und das geht nur im Prozess. Sowohl Behördenmitarbeiter, Agenturmitarbeiter. Ich habe auch in Ausbildung jetzt eine Jobcenter-Leiterin gehabt, die genau weiß, wie schwierig das ist und sagt, das geht auch nicht alles, da muss ich praktikabel entscheiden. Aber dennoch hilft es mir, eine Orientierung zu bekommen für die Kollegen.
Sie hatten es gestern ja schon, das ist praktisch an unserer Diskussion, gestern an, wo Sie die Überlegung kurz geäußert haben, ob es in der Verwaltung sinnvoll ist, die Frage des Planes der Gesprächsführung von dem zu trennen, der entscheidet. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz auch ansprechen, was hinter der Idee sich überlegt.
Genau, es gab diese Situation, da muss ich dazu sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das organisiert ist in Agenturen oder in den Jugendämtern oder in den ganzen Kontexten, die hier eine Rolle spielen bei den Plänen und Vereinbarungen. Aus der Mediation hatten wir das eine Zeit lang auch gehabt, in den frühen Tagen, dass darauf geachtet wurde, es kommt jemand mit einer Anfrage zu einer Mediation, zu einer kirchlichen Einrichtung oder sozialen Träger, wer das auch immer war. Und dann haben die darauf geachtet, dass der Mediator beide Seiten gleichzeitig kennenlernt. Und das musste dann eine andere Person letztlich sein. Und das hilft manchmal schon, weil dieser Rollenswitch, der ist einfach nicht einfach und den kann man nicht so von heute auf morgen einfach oder von jetzt auf gleich machen. Und dann könnte man in einer Agentur schauen, ob man es organisieren kann. Diejenigen, die mit hoheitlicher Macht agieren und auch Gespräche führen, persönlich zu trennen von Personen, die das nicht haben. Also, dass man nicht nur sagt, ich habe einen anderen Hut auf jetzt als Behördenmitarbeiterin, sondern das macht einfach auch eine andere Person. Ist ein personeller Aufwand, andererseits wiederum sicherlich für Fortbildungen wären das dann also nur einzelne Mitarbeiter. Also da will ich gar nicht über praktische Probleme von Finanzierbarkeiten oder so reden. Aber das könnte helfen, auch für die Klienten deutlich zu bekommen. Und die denken am Anfang gleich schon, da gibt es die Bösen, da gibt es die Guten. Aber so ist es auch bei, ich will den Vergleich nicht überstrapazieren, aber auch bei Eltern so. Ne? Natürlich will man die gegenseitig ausspielen als Kind, das macht man einfach, weil sich so gehört. Und die müssen halt trotzdem zusammen agieren. Und da ist es völlig okay, dass der eine sagt, nee, bei mir gibt es das nicht, Punkt. Und der andere sagt, dann lass uns drüber reden, wie weh das tut. Aber wie gesagt, der Vergleich ist ja auch wirklich leidlich überstrapaziert im Sozialrecht. Sind keine Kinder.
Ja, würde mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Gerne. Ich denke, auch wenn die Diskussion mal ganz kurz war, haben Sie doch eine Vielzahl von Impulsen auch gegeben, auch weiterzudenken für alle Teilnehmer, auch nochmal bestimmte Hintergründe für Gespräche zu überlegen. Ich denke, da haben wir auch von Ihrem Vortrag jetzt ganz viel mitgenommen. Vielen Dank.
Gerne. Gerne.
Das war mein Vortrag beim Sozialrechtsverband 2024 und der Tagung, die im Bundessozialgericht in Kassel stattgefunden hat, zum Thema Prozessverständnis von Prozessberatungen, Coaching, Mediation, von konsensualen Aushandlungsprozessen. Ich möchte mich bedanken bei Judith Neumann, die mir die Möglichkeit gegeben hat, bei diesem Sozialrechtsverband zu sprechen, und bei Richter Gunter Rudnick aus Brandenburg, der mich in dieser Tagung begleitet hat und anmoderiert hat. Soweit von hier, mit besten Wünschen. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von INCOFEMA, das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.